Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Wir starten die erste blaue Stunde am Beginn des neuen Jahres mit einem Gast, der von Erfahrungen und Erlebnissen vieler Mitbürger unserer Stadt berichten wird, von denen die Mehrheit wenig oder gar nichts weiß. Berichte von Erfahrungen, die uns alle zum Nachdenken bringen sollten oder auch zum Vorausdenken, je nachdem. Mein Gast ist Steve Landau, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Wiesbaden, und ich freue mich, dass wir Ihnen in dieser Sendung zuhören können. Guten Abend, Herr Landau.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Zunächst ein Blick auf das Kulturprogramm Tarbut, Zeit für jüdische Kultur, das vor kurzem zu Ende gegangen ist, sehr erfolgreich war und viele Zuschauer angezogen hat. Wie lautet Ihr Fazit?
Ja, also es war eine anstrengende Zeit, weil sie war natürlich geprägt von Ereignissen, die wir selbst gar nicht beeinflussen können. An sich bin ich fast zufrieden. Ich bin selten sehr zufrieden, aber ich bin fast zufrieden mit dem Verlauf der Reihe. Wir haben sehr viele Menschen in und aus Wiesbaden oder um Wiesbaden herum erreichen können. Die Lesungen waren sehr gut besucht und auch die Vorträge, die Konzerte, also insgesamt können wir zufrieden sein, fast zufrieden sein.
Was waren denn die Highlights?
Ja, die Highlights war, dass es überhaupt stattgefunden hat bei der anstrengenden Lage, die wir hatten. Sehr viele Gespräche mit Behörden, die für öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig sind. Sehr viele Gespräche nach innen und nach außen. Es fällt mir immer schwer, ein Highlight rauszusuchen. Also sehr habe ich mich über Dmitri Kapitelmann gefreut, der sozusagen Tarbut Intro gestaltet hat, das heißt eine Veranstaltung vor dem offiziellen Beginn der Reihe Tarbut, Zeit für jüdische Kultur. Und die Eröffnung, wir hatten ja als Eröffnung zur Erinnerung die Ausstellung Besa, ein Ehrenkodex. Also es ging um Muslime, die Juden gerettet haben in Albanien. Und zwar während der Shoah. Und Besa ist ein allgemeingültiger Ehrenkodex dort, der sich also nicht nur darauf bezieht, dass Juden gerettet werden. Das war uns besonders wichtig, nochmal gerade in dieser Zeit hervorzuheben, dass es ein Miteinander der Religion geben kann und heute noch gibt, zum Glück.
Und was ist denn besonders gut angekommen bei den Zuschauern?
Ja, also wie gesagt, die Ausstellung auf jeden Fall und auch die Konzerte kamen sehr gut an.
Da Sie gerade die Sicherheitsmaßnahmen erwähnt haben, waren die anders als sonst und wie haben die ausgesehen?
Ja, darüber sprechen wir tatsächlich nicht so viel. Es sind immer, Sicherheit begleitet uns, ob im Gemeindezentrum oder bei Veranstaltungen außerhalb der Gemeinde. Darüber sagen wir an sich nicht sehr viel. Es ist nur so, dass wir im regelmäßigen guten Austausch mit den Behörden stehen.
Es gab diesmal bei Tarbut etliche Familiengeschichten. Kommen die beim Publikum besonders gut an?
Ja, also ich denke, dass einen persönlichen Bezug in bestimmten Fällen, dass in dem Fall sich die Menschen besser damit identifizieren können, als wenn das so nur so eine abstrakte Geschichte ist. Ja, also ich glaube, dass das etwas ist, was die Gäste gerne hören wollen. Ja, es stärkt die Empathie auf jeden Fall.
Sie haben ja 2020 den Kulturpreis bekommen für Tarbut, für jüdische Kultur in Wiesbaden. Welche Resonanz hat es denn darauf hingegeben? Hat sich das niedergeschlagen in der Zuschauerzahl oder in dem Interesse? Sind mehr Leute darauf aufmerksam geworden und sind in der Folge gekommen? Wie haben Sie das empfunden?
Ja, 2020 war ein besonderes Jahr. Wir konnten gar nicht so ausgelassen feiern, wie wir uns das gewünscht hätten oder wie die Landeshauptstadt Wiesbaden sich das gewünscht hätte. Ich kann mich entsinnen, wir waren, glaube ich, zu siebt oder zu acht im Salon Schurich, dem Kurhaus. Es war also gar nicht was für die Öffentlichkeit. Ich schaue immer, wer jetzt den Kulturpreis bekommt und bin immer ein bisschen neidisch, wie großartig und umfangreich dort gefeiert wird. Unsere Veranstaltung, also diese Übergabe, wurde aufgezeichnet. Ist auch bei uns online abrufbar. Wir waren damals im 13. Jahr der Reihe Tarbut, Zeit für jüdische Kultur. Wir waren also im jüdischen Sinn Bar Mitzwa, also sozusagen religionsmündig, sagt man im Judentum, also ein bisschen erwachsen. Dieses Jahr sind wir 18 geworden, also zum 18. Mal in Folge. Wir haben tatsächlich auch in der Corona-Zeit gar keine Pause gemacht, sondern wir hatten ja auch ein Online-Angebot auch umgesetzt, das auch sehr gut ankam. Also ich denke, Tachbote ist schon längst etabliert in Wiesbaden und ich führe in der Form jetzt gar keine Statistik, ob es mehr oder weniger waren. An sich waren die Veranstaltungen zum Teil ausverkauft und mit langer Warteliste versehen. Also,
bitte erzählen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas über die jüdische Gemeinde. Wer sind Ihre Mitglieder? Woher kommen Sie? Wie viele sind es, dass man sich ein Bild machen kann? Ja, also nicht nur die Statistik, die reinen Zahlen, sondern wir wollen was wissen von den Menschen.
Ja, danke für die Frage. Also wir sind rund 850 Mitglieder, ein paar Zahlen muss ich trotzdem nennen. Wir betreuen etwa das Dreifache an Menschen, also Mitglieder einer jüdischen Gemeinde kann man sein, wenn man eine jüdische Mutter hat. Wir haben jetzt einen Zuwachs erlebt, seitdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Es sind also sehr viele jüdische Menschen auch nach Deutschland gekommen, die wir auch rundum betreuen. Ansonsten haben wir Mitglieder aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, also von Nordamerika, Südamerika, aus Argentinien, aus Peru, aus Europa, ist Frankreich, Italien dabei. Ich gehe so die Reihen durch vom inneren Auge. Marokko, Südafrika, alles, was ehemals Sowjetunion ist, also von Usbekistan bis Baltikum. Und wir sind aber in einer jüdischen Gemeinde gemeinsam vereint. Da gibt es keinen Unterschied. Und wir haben ganz buntes, vielfältiges Gemeindeleben mit rund 30 Veranstaltungen jede Woche. Und kümmern uns um ältere Menschen, um Shoah-Überlebende. Es gibt die psychosoziale Unterstützung für Mitglieder, die aus der Ukraine kommen, die aber auch gleichzeitig Familie in Israel haben. Die erleben also eine doppelte Belastung. Für Mitglieder, die Angehörige, Freunde in Israel haben, passen wir besonders auf. Es gibt altersgerechte Ausflüge, es gibt Aktivitäten für junge Menschen, für junge Familien, für alle was dabei.
Welches ist dann die größte Population?
Ja, also schon die russischsprachige ist schon die größte. Also was viele nicht wissen, schon vor Beginn des Krieges in der Ukraine sind rund 40% ukrainischstämmig. Und es gibt Gemeinden, die bestehen zu einem Großteil aus russischsprachigen Mitgliedern. In Wiesbaden ist es schwer zu sagen. Sie wollten ja keine Zahlen, aber
nicht nur
Zahlen. Also vielleicht sind es 70 zu 30, also 70, die russischsprachig sind und 30, die andere Sprachen sprechen.
Leben die Gemeindemitglieder in einer Nachbarschaft hier in Wiesbaden oder leben die verstreut?
Ganz verstreut. Wir haben ein recht großes Einzugsgebiet. Es gibt ja nicht so viele jüdische Gemeinden wie vor dem Krieg. Das heißt, unser Einzugsgebiet reicht bis in Rheingau-Taunus-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Wiesbaden. Es sind tatsächlich die meisten Mitglieder sesshaft.
Und wie sind diese Menschen integriert?
Also wir haben 2000 Jahre Vorsprung, was Integration angeht im Vergleich zu anderen. Das heißt, wir haben, das habe ich nicht erwähnt, eben wir haben sehr viele Sprachkurse natürlich, gerade für die Menschen, die aus der Ukraine kommen. Und natürlich können wir uns stundenlang auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, wie großartig unsere Leute sind. Die wollen sich integrieren, die wollen die Sprache sprechen und die wollen auch emotional hier ankommen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt.
Gibt es immer noch Zuwanderungen aus der früheren Sowjetunion oder ist das weniger geworden oder also findet gar nicht mehr statt?
Es gibt noch einige, die noch kommen, tatsächlich nicht so viel wie in den 90er Jahren, das ist klar, weil ein anderes Punktesystem, also es hat was mit Behörden zu tun, man will auch eine günstige Zukunftsprognose für diese Menschen haben. Aus der Ukraine haben wir tatsächlich sehr viele Menschen bekommen, hatten auch den Integrationspreis auch der Landeshauptstadt bekommen, weil wir gemeinsam mit der Caritas zum Beispiel ein Ukraine-Hilfezentrum auch eingerichtet haben, 30 Tage nach Kriegsbeginn. Und unsere Mitglieder haben dort übersetzt zum Beispiel. Und da war ein großes ehrenamtliches Engagement unsererseits. Also da könnte man stundenlang drüber reden, wie integriert hier man ist oder nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, ein Maßstab für mich persönlich ist, dass die Menschen emotional ankommen. Das tun unsere Mitglieder.
Ich habe besonders einen Satz gehört, dass Sie gesagt haben, die wollen sich integrieren. Also das kann man ja so verstehen, als ob es kein Integrationsproblem gäbe, wenn die Menschen sich integrieren möchten. Und also im Umkehrschluss, wo keine Integration stattfindet, da ist der Wille nicht so groß.
Ich bin kein Integrationsexperte. Ich kann nur aus der jüdischen Brille durchschauen und kann sagen, für uns, wie gesagt, mit dem Augenzwinkern bitte verstehen, wir haben 2000 Jahre Vorsprung. Das funktioniert. Wir müssen sehen, wir haben Mitglieder, das habe ich kurz erwähnt, aus 20, 25, 30 verschiedene Länder, aber alle sind in einer Gemeinde zusammen. Und das ist unsere Stärke.
Eben nur über diesen Umkehrschluss, also keine Integration, keinen Wille zur Integration, darüber könnte man ja ein bisschen nachdenken.
Ja, ist die Frage, wann jemand integriert ist. Wann ist jemand integriert, der hier arbeitet und seine Steuern bezahlt, aber kein Deutsch spricht? Ist jemand integriert, der Deutsch spricht, aber nicht arbeiten möchte? Also wie gesagt, ich bin kein Fachmann für Integration. Für mich ist die emotionale Seite relevant.
Das letzte Jahr ist ein sehr schweres Jahr gewesen, 2025. Davor auch schon, seit dem 7. Oktober, seit dem Überfall der Hamas. Und die Folgen, die wir ja alle nun miterlebt haben im Fernsehen, in den Medien. Wie bewerten Sie das vergangene Jahr in unserer Stadt? Was haben die Menschen erlebt? Bitte fangen wir doch mal an mit der jüdischen Gemeinde. Erzählen Sie uns bitte davon, und zwar konkret.
Ja, schwere Frage. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Es war ein Jahr mit viel öffentlicher Solidarität auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit einer neuen Normalität von Unsicherheit. Und beides existiert irgendwie nebeneinander.
Es sind unsere Mitbürger. Und deswegen sollten wir mehr darüber wissen, wie diese Mitbürger das letzte Jahr erlebt haben, was sie erlebt haben.
Ja, also tatsächlich ist das Wort Mitbürger schon eine Einschränkung.
Naja,
wir sind Jüdinnen und Juden, die in Wiesbaden leben. Man spricht auch nicht von christlichen Mitbürgern oder muslimischen Mitbürgern. Und deswegen, man kann ruhig Jude und Jüdin sagen.
Ich meine, wenn man eine Gruppe hat, die besonders gefährdet ist oder besonders viel mitgemacht hat, dann könnte man vielleicht Mitbürger sagen. Aber wenn sie das nicht gut finden, sagen, wir haben das die Juden und Jüdinnen erlebt.
Also es war tatsächlich ein schwieriges Jahr, weil man hat gesehen, wie sich die Lage drastisch verschoben hat seit dem 7. Oktober 2023. Wir sagen, in unseren Kreisen reden wir nur von dem 7., dann wissen alle, was gemeint ist. Wir haben gesehen, wie am 7. selbst an einigen Orten in Europa, aber auch ganz konkret in Deutschland, gefeiert wurde, dieses Massaker der Hamas und deren Sympathisanten bejubelt wurde auf der Straße mit Süßigkeiten und so weiter. Also Süßigkeiten wurden auf der Straße verteilt. Und das haben in erster Linie zum Beispiel die Kinder in der Schule erlebt. Das heißt, das Tragen eines Davidsterns löst eine Diskussion aus. Ich empfange pro Jahr etwa 80 Gruppen in der Synagoge, sehr viele Schulklassen darunter. Und da gab es auch sehr viel negative Reaktionen dort, die zum Teil gerechtfertigt sind, zum Teil aber auch nicht. Das heißt, man muss auf einmal mit Leuten sprechen, die uns gar nicht kennen, die über die aktuelle Lage gar nichts wissen. Ich mache es mal kurz, die also sehr viel Meinung haben für wenig Wissen, die auch nicht wirklich bereit sind, etwas dazu zu lernen oder eine andere Perspektive zu hören. Fakt ist, wir sind Jüdinnen und Juden in Wiesbaden, sind nicht verantwortlich für die Politik, die Israel umsetzt, haben uns dieses Massaker sehr genau angeschaut. Es gab Live-Bilder, es gab unendlich viel Film- und Videomaterial. Und das, was uns schockiert hat, war, wie schnell dieses Verbrechen relativiert und sogar geleugnet wurde, obwohl man es de facto live verfolgen konnte. Ich würde sogar behaupten, die Shoah, also der Holocaust, wurde nicht so schnell relativiert wie dieses Massaker. Und das hat natürlich viele Mitglieder retraumatisiert. Also ich denke da an die Shoah-Überlebende, an deren Nachfahren. Auch die mussten wir psychologisch, also eine psychosoziale Unterstützung zukommen lassen. Und die Kinder in der Schule, das habe ich eingangs erwähnt, waren auch davon betroffen. Das heißt, wir hatten plötzlich viel mehr antisemitische Vorfälle an Schulen. Nicht alle können gemeldet werden, weil, nur mal auf die Schnelle erklärt, ein Kind, ein Schüler, eine Schülerin kommt nach Hause und berichtet, das und das ist in der Schule passiert. Dann sagen die Eltern ganz klar, wir melden das. Wir gehen morgen zur Schule und melden das, wir rufen die Lehrkräfte an und so weiter. Aber deren Kinder möchten das nicht, weil die bleiben lieber unter dem Radar. Die Folge ist, dass diese jungen Leute Unterstützung benötigen, psychologische Unterstützung. Wie geht man weiter zur Schule in so ein feindliches Umfeld? Was kann man tun in der Familie? Und gleichzeitig kann es nicht gemeldet werden. Es wird bei RIAS gemeldet, also Recherche, Informationsstelle Antisemitismus. Ich glaube inzwischen, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, da sind bundesweit knapp 30 antisemitische Vorfälle pro Tag für eine Community, die rund 1000 Mitglieder hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines antisemitischen Vorfalls zu werden, ist schon nicht so gering. Und auf der anderen Seite hatten wir antisemitische Vorfälle, die, das trifft jetzt nicht unbedingt für das Jahr 25 zu, aber auch in der Vergangenheit, die einfach nicht gemeldet werden. Von der Schule aus, an das Kultusministerium. Und das ist ein großes Problem, weil dann können diese Vorfälle eben nicht so abgebildet werden, damit man auch Konsequenzen draus ziehen könnte.
Können Sie uns erklären, was damit gemeint ist, mit den antisemitischen Vorfällen?
Ja, also im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, dass Antisemitismus das Gerücht über die Juden ist. Und plötzlich werden Kinder damit konfrontiert, dass Juden kleine Kinder töten und das Blut benötigen, um zu kochen. Also typisch christliches Mittelalter, wo man meinen müsste, das gibt es nicht mehr. Ich hatte hier persönlich auch einen Kindergarten zu Besuch. Da war ein kleiner Junge da, der sofort als erstes sagte, Israel, ich will das Wort nicht wiederholen, aber beschimpfte, dafür wäre Palästin ganz toll. Ein Kind, das noch keine 6 Jahre alt ist, glaube ich. Das sieht man, was zu Hause kommuniziert wird. Wir hatten verschiedene Anfeindungen im Rahmen des Geschichtsunterrichts gezielt an jüdische Kinder. Ja, das sind die Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben.
Und die Erwachsenen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Mitglieder der Gemeinde, die gar keine Vorfälle erleben, die also auch im Arbeitsumfeld Kolleginnen und Kollegen wissen, dass sie Jüdinnen und Juden sind, wo gar nichts passiert, zum Glück, das ist ja auch die Normalität. Und es gibt welche, die tatsächlich darüber berichten, was sie in der Straßen, also im öffentlichen Nahverkehr erleben und Gespräche mitkriegen über das, was in Israel passierte. Einige, die das befürworten und was wir sehr genau beobachtet haben, sind ja auch die verschiedenen Kundgebungen, die wir in Wiesbaden erlebt haben, die ja wirklich sehr oft stattgefunden haben mit Relativierung der Shoah, also Sätze wie Auschwitz rechtfertigt Gaza nicht. Darüber haben wir uns auch öffentlich auch artikuliert mit Stellungnahmen. Wir haben gesehen, dass in der Gedenkstätte für die ermordeten Wiesbadener Juden im Rahmen einer Kundgebung, die gar nicht mit dem Thema zu tun hatte, das ausgerechnet und zwar nur in der Gedenkstätte Free Palestine gerufen wurde vom Lautsprecherwagen aus. Auch dazu haben wir eine Stellungnahme abgegeben. Also das sind die Erlebnisse, die wir im vergangenen Jahr hier erlebt haben.
Sie hatten schon einige Erlebnisse erwähnt in unserem Vorgespräch. Mhm. Was mich sehr beeindruckt hat, für alle, die das hören, macht es klarer und deutlicher und emotionalisiert auch ganz schön. Möchten Sie das lieber nicht in der Öffentlichkeit verbreiten oder können Sie das erzählen?
Ich kann mich an den Fall erinnern, das war ein junges, kluges Mädchen, die plötzlich sagte, stimmt das, dass Juden die Welt regieren? Und diese Gruppe war begleitet von Pädagoginnen und Pädagogen, die sehr, sehr gut reagiert haben, muss ich sagen. Ich bin dem Mädchen auch dankbar, dass sie die Frage stellt. Schlimmer wäre für mich, dass junge Leute zur Synagoge kommen, Vorurteile haben und mit den Vorurteilen, die sie hatten, ja auch wieder nach Hause gehen. Deswegen bin ich mir dankbar, wenn Fragen in diese Richtung gestellt werden, ohne dass ich gezielt danach frage. Das muss ich auch noch dazu sagen. Also ich gehe nicht hin und sage, kennt ihr negative Vorurteile über Jüdinnen und Juden? Sondern es entsteht im Gespräch und das heißt, dass es mir mit den Lehrkräften oder mit dem betreuenden Personen, die begleiten, eine geschützte Atmosphäre erschaffen habe in dem Moment. Und in dem Moment, in dem junge Menschen sagen, Juden regieren die Welt, bedeutet ja auch, dass wir verantwortlich sind für Hunger, Katastrophen, für Unwetter, für Kriege. Das sind ja nun mal Zustände, die wir auf der Welt haben, jenseits von Israel und Gazastreifen. Und das würde heißen, dass Juden eine Mitschuld haben. Und das wurde dem Mädchen wirklich sehr, sehr gut erklärt und hat auch gut getan zu sehen, dass es engagierte Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die das auch sehr, sehr gut erklären konnten. Also ich habe mich da nicht allein gefühlt in dem Moment. Es war in diesem schrecklichen Umstand, dass diese Gerüchte überhaupt existieren, immerhin eine Form des Entgegenwirkens.
Haben Sie auch Möglichkeiten, mit den Lehrern zu sprechen, wenn Sie von solchen Vorfällen hören, die eben nicht gemeldet werden, damit wenigstens die Lehrer informiert sind, was den Kindern passiert?
Ja, ich glaube, Lehrkräfte, ich glaube, das ist der Berufsstand mit dem höchsten Krankenstand. Das heißt, man sieht, wie schwer es Lehrkräfte haben. Teilweise erkennen die Lehrkräfte Antisemitismus auch gar nicht auf den ersten Blick. Und klar gibt es Gespräche mit dem Schulamt, sehr hohes Vertrauensebene, da reden wir wirklich sehr, sehr oft miteinander. Aber es löst das Problem nicht. Man muss eine sehen, dass an der Schule wahrscheinlich auch gar nicht genug Zeit vorhanden ist, um über Medienkompetenz zu sprechen. Wir sehen ja, wie viel über TikTok läuft. Das sind kurze Videos. Und das reicht aber, damit sich eine Meinung gebildet wird, also eine vermeintliche Meinung gebildet wird. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für die Schule, gegen diese sogenannte soziale Medien anzugehen und den Kindern, den Jugendlichen, Werkzeug an die Hand zu geben, um adäquat damit umgehen zu können.
Haben Sie denn den Eindruck, da würde was passieren?
Wie meinen Sie, da würde was passieren?
Naja, man lässt sich genug einfallen in Bezug auf die Lehrpläne, was den Kindern beigebracht wird.
Da habe ich keinen Einblick
wirklich. Beispielsweise, wir haben ja vor 5 Jahren anlässlich der Kulturpreisverleihung eine Sendung gemacht, da ging es auch schon um das Thema Bildung. Und es scheint mir, als ob sich da nicht sehr viel verändert hätte, also wo wir eben Defizite gesehen haben.
Ja, da habe ich zu wenig Einblick, was die Schulen dort machen, wir erleben es seitens, also da, wo ich fragen kann, ist gezielt, wenn Schulklassen kommen oder bei den Kindern, die unsere Gemeinde besuchen, also Kinder, Jugendliche. Für mich sind es alles Kinder, auch wenn die fast jung erwachsen sind. Aber auch wenn wir im Jugendzentrum, wenn darüber gesprochen wird, wie sieht es aus, was wird in der Schule gemacht. Und ich glaube, das ist schon, der Wunsch ist schon da, diese sogenannte Medienkompetenz auch zu unterrichten. Aber die Zeit fehlt vielleicht auch.
Ja. Werden Sie manchmal eingeladen in die Schulen?
Ich muss überlegen. Ich glaube, das werden Sie rausschneiden, diese lange Überlegungspause. Wir kriegen schon viele Anfragen. Uns ist es lieber, wenn die Schulklassen hierher kommen, weil erstmal kann man die Synagoge erleben als Lernort. Auf Jiddisch sagt man die Schule, also ein Ort des Lernens, also die Schule. Ist tatsächlich die Synagoge, dort kann man hervorragend lernen. Das wirkt auch auf junge Menschen anders. Ich kann dann die Tora-Rollen auch zeigen, was ich in der Schule nicht machen kann. Und wir wollen ja auch nicht missionieren. Das Judentum missioniert nicht. Das Judentum hat nichts zu verkünden auf diese Welt. Wir haben keine Botschaft, wir haben keine Wahrheit, wir haben keinen Anspruch auf Wahrheit. Deswegen war ja am Anfang die Frage, wer gehört zur jüdischen Gemeinde, wer eine jüdische Mutter hat. Und das heißt, es ist uns immer lieber, wenn die Schulen zu uns kommen. Und das funktioniert, wie gesagt, auch sehr gut.
Sie wollen nicht missionieren, das wissen wir oder haben wir zur Kenntnis genommen. Aber Sie wollen natürlich etwas tun, auch gegen die Defizite, soweit es in Ihren Möglichkeiten steht. Forderungen gehören vielleicht auch dazu, aber die haben Sie nicht. Ne?
Ja, also die Forderung wäre schon, mehr über jüdisches Leben zu erfahren, und zwar fächerübergreifend, nicht nur im Thema Geschichte, wenn es um die Shoah geht. Man kann das in Physik nehmen, wer war Nobelpreisträger, man kann es im Bereich Literatur, im Deutschunterricht, dass das Ganze eben nicht fokussiert wird, nur Juden, Jüdinnen, Juden kommen meistens nur als Opfer vor. Und das wäre ein Wunsch tatsächlich, dass man das macht. Aber ich glaube, das wird auch vielerorts auch gemacht. Schwierig wird es, wenn man die jungen Leute nicht mehr erreichen kann, wenn sie eben schon von TikTok infiziert sind, wenn TikTok stellvertretend für soziale Medien. Ja. Antisemitismus bekämpft man nicht allein mit Appellen, sondern eben mit Bildung, klarer Haltung und frühzeitigem Eingreifen. Das ist das, was wir uns wünschen würden, dass konsequent auch eingegriffen wird, wenn man sieht, dass etwas aus der Spur gerät.
Ja. Und Sie sagen auch, Sie sind nicht zuständig für den Kampf. Das sind andere, die das übernehmen müssen.
Das ist richtig.
Das hat mich sehr beeindruckt. Also, und darüber muss man auch erstmal nachdenken. Ja. Aber Sie sind ja auch nicht in einer passiven Rolle.
Nee. Also es ist schon richtig, viele denken, dass die jüdischen Gemeinden mehr tun müssten, um diesen Kampf gegen Judenhass zu gewinnen, wenn er überhaupt zu gewinnen ist. Und das ist tatsächlich die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft. Also gerade hat Dr. Schuster auch aufgerufen, der Aufstand der Anständigen, so nennt er das. Und schlimm ist tatsächlich, dass ein Teil der Mehrheitsgesellschaft sich damit abfindet, dass jüdisches Leben nur stattfinden kann, wenn ausreichend Sicherheit vorhanden ist. Und wir haben alle eine Vision, dass jüdisches Leben ohne Sicherheit zurecht oder sagen wir mal gelebt werden soll, könnte, müsste.
Kommen wir nochmal zurück zu den öffentlichen Reaktionen, die es gegeben hat.
Also ich hatte erwähnt, dass es ein Jahr, das mit sichtbarer öffentlicher Solidarität stattfand. Man kann darüber streiten, ob es genug war oder nicht. Aber auch mit einer neuen Normalität von Unsicherheit seitens der Gemeindemitglieder, aber auch außerhalb der Gemeinde. Wir haben sehr viele Telefonate und Zuschriften bekommen, wo sich auch nicht-jüdische Menschen Sorgen machen um die aktuelle Lage. Und das hat uns sehr beschäftigt, das vergangene Jahr, aber so wie das Jahr 24 auch.
Ja, natürlich, klar. Sind diese Reaktionen von Menschen, die sich an Sie gewendet haben und die etwas gesagt haben oder ihre Gefühle, ihre Meinungen geäußert haben, ist Ihnen das genug gewesen oder war das ein bisschen wenig?
Ja, also es ist immer die Frage, wer muss sich überhaupt melden? Also uns reicht es, oder ich kann mich erinnern, wir hatten nach dem 7. Oktober, das war an dem Wochenende und direkt an dem Montagmorgen, hatten wir schon Hassanruf hier bekommen. Natürlich ist jede Form der Empathie willkommen, aber ich würde das jetzt nicht messen, ob das gut oder ob es ausreichend war oder nicht. Also wiederum wünschen wir uns, dass symbolische Betroffenheit nicht ausreicht. Also entscheidend ist, ob man daraus eben ein dauerhaftes Handeln ableiten kann. Auch seitens der Politik, das muss ich an der Stelle auch sagen.
Ja, wie hat denn, weil wir von Wiesbaden sprechen, wie hat denn die Stadt Wiesbaden reagiert?
Und wir haben gesehen, dass die Fahne des Staates Israel gehisst wurde, auch als Ausdruck der Sympathie gegenüber jüdischen Menschen in Deutschland. Das haben wir sehr, sehr wohl wahrgenommen am Rathaus, am Landtag, an der Staatskanzlei. Wir haben aber auch erlebt, dass keine Fahne unbeschadet geblieben ist. Also es gab Schändungen, also man hat versucht, die israelische Fahne anzuzünden. Die CDU-Landeszentrale in der Frankfurter Straße hat daraufhin vor Ort die israelische Fahne gehisst. Also es gibt, glaube ich, nicht eine Fahne Israels, die unbeschadet in Deutschland geblieben ist in dieser Zeit. Und die war eben nicht nur da als Solidarität mit dem Staat Israel, sondern eben auch als Solidarität gegenüber Jüdinnen und Juden in diesem Land.
Es gab ja auch eine oder mehrere pro-palästinensische Demonstrationen. Es gab aber auch Menschenketten von Menschen, die dagegen demonstriert haben. Hat Ihnen das gut getan? Fanden Sie das gut und richtig oder auch nur symbolisch?
Nein, wir waren schon sehr, sehr dankbar zu sehen, dass es Menschen gibt, die auch eine Gegenöffentlichkeit abbilden wollen und dass man das Feld eben nicht nur diesen Menschen überlässt, die letztendlich voller Hass und Hetze unterwegs sind. Also ich habe noch nie was Vernünftiges auf diese Demos aus der eigenen Wahrnehmung oder selbsternannten Pro-Palästinenser sich geben. Habe auch nie eine Forderung gesehen, dass Geiseln freigelassen werden sollen. Ich habe auch keine Kundgebung gesehen für das, was mit den Menschen in Sudan oder in Syrien oder in Kongo passiert. Das ist immer diese eindeutige Einseitigkeit. Und das ist schon entlarvend, wenn man das sieht. Man hat auch keine Schilder gesehen, die die Terrororganisation Hamas dazu auffordert, die Geiseln freizulassen. Das hat man einfach nicht gesehen. Oder die einfach gegen die Hamas sind, die auch die eigene Bevölkerung im Gazastreifen unterdrückt. Aber da sind Wahrnehmungen, ich war nicht bei allen Kundgebungen natürlich dabei, diese Menschenkette vom Rathaus bis zur Ecke Friedrichstraße, wo sich unser Gemeindezentrum befindet, war schon ein starkes Symbol auf jeden Fall.
Aber Sie hätten sich mehr gewünscht.
Naja, als Betroffener wünscht man sich immer, dass mehr Menschen kommen. Aber ich denke, es waren mehr als bei der Kundgebung der selbsternannten Pro-Palästinenser. Wenn das ein Fußballspiel wäre, würde man sagen, ja, man hat vielleicht gewonnen. Aber es ging allein um die Symbolik, ja, dass die Menschen sich eben hier engagieren. Da waren auch Vertreter der Stadt auch dabei, also offizielle politische Vertreter waren dabei von den verschiedenen Fraktionen. Von daher, denke ich, waren die Organisatoren dieser Menschenkette schon erfolgreich.
Ja. Also das heißt auch, die Stadtverordneten oder die Stadtpolitiker haben Haltung gezeigt.
In dem Fall auf jeden Fall. Und es geht ja auch darum, es war ein höchst demokratischer Vorgang. Da gibt es Menschen, wie gesagt, die selbsternannten Pro-Palästinenser, die demonstrieren wollen, das ist deren gutes Recht. Und auf der anderen Seite, getrennt von Polizei und zwei, drei Fahrstreifen, waren eben andere. Und das ist schön zu sehen, dass in diesem Land Demokratie in der Form möglich ist und entsprechend geschützt wird.
Also Sie erfahren auch Unterstützung?
Ja, definitiv.
Auch von der Polizei?
Also Polizei ist, ich habe unlängst einen Vortrag gehalten, die Rolle der Polizei beim Schutz jüdischen Lebens. Wie gesagt, es ist jüdisches Leben, ist, und das ist das Traurige. Ich würde mir wünschen, wir hätten diese Unterstützung nicht nötig. Die Polizei müsste nicht hier stehen. Die haben, wissen wir, genügend Aufgaben, als dass sie noch vor der Synagoge stehen, wenn wir Gottesdienste haben. Das ist nicht normal und an diesem Zustand sollte sich auch niemand gewöhnen müssen. Das tun wir leider. Aber richtig ist es nicht.
In Wiesbaden leben viele Muslime. Gab es von muslimischer Seite freundliche Reaktionen oder gar Solidaritätsadressen?
Im Persönlichen, im Privaten auf jeden Fall. Und wir haben ja auch gute Kontakte auch gehabt. Wir haben auch seit dem 7., zur Erinnerung, der 7. ist in unserem Kreis, der 7. Oktober 23, seit dem Massaker, haben wir auch verstärkt mit Unterstützung der Landeshauptstadt Wiesbaden als Impulsgeber auch diesen Trialog ja auch verstärkt durchgeführt. Ich war auch früher schon im Moscheeverein zum Iftar, also zum Fastenbrechen während des Ramadan, und sehr nette, zugewandte Menschen dort getroffen und auch mit anderen Privatpersonen, ein Imam und so weiter, haben wir auch persönlichen Kontakt, so dass es schon einen Austausch gab auf jeden Fall.
Ein Austausch, aber jetzt nicht direkt zu den Folgen des 7.
Ja, also in den Gesprächen schon. Also ich glaube nicht, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das, was am 7. stattfand, gut fand. Sonst wären sie für mich keine Gesprächspartner. So dass es schon einen sehr, sehr angenehmen Austausch auch gab nach dem 7. Und dass man sich einig war, dass es eine Terrororganisation ist, die zu bekämpfen ist. Und dass man für Gerechtigkeit steht. Und wir können auch Kritik auch sehr gut aushalten als jüdische Gemeinde. Und die gab es auch und die darf es unter Freunde auch geben.
Aber öffentlich sind diese Reaktionen der muslimischen Gemeinde nicht geworden.
Habe ich zumindest nicht mitbekommen. Ich kann nicht sagen, dass es sie nicht gab. Es ist auch die Frage, was erwartet man von den Muslimen? Also sollen sie sich von etwas distanzieren, zu dem sie gar keine Nähe empfinden und sich öffentlich positionieren in der Form nach außen? Die Muslime, die ich kenne, sind so weit weg von jedem Form von Terror und Unterdrückung und ähnliches mehr, sind Leute, die wollen einfach Religion leben. Die erleben auch islamfeindliche Vorfälle, die auch schrecklich sind für so eine Community. Also ich glaube, ich persönlich habe nicht die Erwartung, dass diese Leute sich öffentlich von Terror distanzieren, weil sie eben zu Terror gar keine Nähe empfinden, wie gesagt.
Man könnte von Mitgefühl reden.
Ja, das gab es ja. Also es gab ja auch Gespräche auf Ebene des Landesverbands der jüdischen Gemeinde in Hessen. Ich kann mich erinnern, Wiesbadener Kurier war ein großer Artikel. Also wenn wir uns getroffen haben, haben wir uns nicht die Augen ausgekratzt. Man hat vernünftig sich miteinander unterhalten und ausgetauscht und verschiedene Positionen auch erörtert. Also habe da keinen Bedarf an, dass es mehr werden sollte. Das ist so in Ordnung.
Aber lassen Sie uns noch mal zurück zu den Schulen gehen. Mhm. Die Erfahrung, die jüdische Kinder machen, die machen sie ja, weil sie sehr wahrscheinlich von muslimischen Kindern so angegangen werden.
Mhm. Nee, nicht nur. Das ist tatsächlich ein
Trugbild.
Da muss ich mich schützend vor unseren muslimischen Geschwister stellen. Das ist nicht der Fall. Also die meisten sagen wohl auch Statistiken, ohne dass ich jetzt alle im Detail habe, im Kopf habe. Aber die größte Gefahr kommt von rechts. Inzwischen muss man sagen, auch von links und natürlich von islamistisch. Also nicht aus dem Islam heraus, aber aus der extremen Form des Islam. Und klar gibt es auch junge Leute, die nicht Muslime sind, die eben durch soziale Medien beeinflusst sind und diese Meinung eben ja, sich zu eigen machen und da eben feindlich gegenüber jüdische Schülerinnen und Schüler vorgehen. Aber ich würde jetzt das nicht unterschreiben, dass es nur aus muslimischer Seite kommt.
Das ist auch undifferenziert von mir gelesen. Ich habe auch die Islamisten gemeint, ja. Die islamistische Seite.
Ja, gut, ich glaube, das ist schwer zu erkennen, ob jemand islamistisch ist oder nicht. Also ich erlebe oft, wenn ich auch so Vorträge halte außerhalb der Gemeinde, dass sehr viele Menschen, die tatsächlich keine Migrationsgeschichte haben, also aus Deutschland stammend, die Vorstellung haben, ja, das ist alles nur der importierte Antisemitismus. Und es insinuiert ja auch gleichzeitig, wir Deutsche, wir haben diesen Antisemitismus ja besiegt. Ja. Und das ist leider, muss ich sagen, auch nicht der Fall. Ja. Also man machte sich etwas leicht, indem man sagt, das sind die anderen, das ist der importierte Antisemitismus. Das ist der importierte Antisemitismus, an sich ein Copyright bekommen hat aus dem christlichen Antisemitismus des Mittelalters, das wollen viele nicht einsehen. Ja. Der kommt einfach wieder zurück. Ich hoffe, man kann verstehen, was ich meine.
Ja, klar. Okay. Nochmal das Zitat von Theodor W. Adorno. Ja. Das lautet, also was Sie vorhin schon angesprochen haben, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, und besagt, dass der Antisemitismus auf falschen Vorstellungen und Klischees über Juden beruht, die keine Grundlagen in der Realität haben, aber dennoch Hass schüren. Juden müssen als Sündenböcke für gesellschaftliche Probleme herhalten, obwohl die Vorwürfe erfunden sind. Sie haben vom 7. Oktober jetzt öfter gesprochen, dem Tag des Überfalls der Hamas, als Katalysator gesprochen, der Mutation des Judenhasses. Was meinen Sie damit?
Ja, ich glaube, dass der Judenhass ist wie ein Virus, wie schnell der mutiert, wie sich das alles anpasst. Das haben wir in der Corona-Krise gesehen, wie schnell die Menschen sich diese sogenannten Judensterne, also den gelben Stern, angeheftet haben. Da stand aber nicht die Aufschrift Jude darauf, sondern ungeimpft. Wir haben gesehen, wie in der Folge der Impfstoff plötzlich Zyklon B hieß. Wir sehen, wie gesagt, wie schnell Judenhass sich verändert. Und der 7. Oktober war für viele ein, ja, ich würde gemeinerweise fast willkommener Anlass gewesen, zu sagen, so jetzt haben wir aber einen Grund, Judenhass noch offener zu leben als vorher. Und wie gesagt, wir haben am 7. Oktober gesehen, da hat der Staat Israel überhaupt noch nicht reagiert. Da war im Gazastreifen noch gar nichts passiert. Da haben wir gesehen, wie aus bestimmten Bevölkerungsgruppen hier bejubelt worden ist. Wir haben hier Anrufe bekommen, andere Gemeinden auch. Und die Zahlen antisemitischer Straftaten und Vorfälle sind in die Höhe geschossen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich hatte vergessen, dass ich das gesagt hatte. Ein Katalysator für das, was der 7. Oktober mit sich gebracht hat, war insgesamt sehr erschreckend.
Ja. Wenn wir von dieser Sündenbock-Theorie mal ausgehen, heißt das, dass die Juden immer ein Sündenbock gewesen sind und immer bleiben werden, weil die Menschheit einen Sündenbock braucht?
Müssen Sie jemanden anders fragen. Ich bin kein Experte für Antisemitismus. Wir machen über alles Witze. Und es gibt einen Satz, der mir so im Kopf geblieben ist, dass Antisemitismus ist, wenn man Juden mehr hasst als nötig. Ja, also auf Englisch klingt das ein bisschen besser. To hate Jews more than natural. Also im Englischen geht man davon aus, dass es ein Naturphänomen ist, dass man Juden hasst. Aber wenn es zu viel wird, mehr als normal. Ja. Ja, also wir gehen davon aus, dass alle ein bisschen Vorurteile gegenüber jüdischen Menschen haben, obwohl wir sehr stolz darauf sind, wie viele Nobelpreisträger wir haben und so weiter und so fort. Das hilft alles nicht, leider. Ja.
Ich habe hier nochmal die Frage, also ich stelle sie nochmal. Sie sind der Auffassung, dass es nicht die Aufgaben der Juden ist, gegen Antisemitismus zu kämpfen, aber dennoch die Frage nach den Instrumenten und Methoden. Was denken Sie, ist notwendig?
Ja, viele würden jetzt mit Bildung antworten. Ich glaube, das ist sind viele Maßnahmen erforderlich, die miteinander verzahnt sein sollten, sein müssten. Und natürlich sagen wir immer wieder, wir sind die Betroffenen. Also unsere Mitglieder, Jüdinnen und Juden, sind von diesem Hass natürlich unmittelbar betroffen. Aber es ist an sich kein gutes Zeichen für unsere Demokratie, wenn eine Minderheit sich so schützen muss, wie wir es tun. Ich habe das unlängst auch erwähnt, als ich bei der Polizei war, um wie gesagt über die Rolle der Polizei beim Schutz jüdischen Lebens zu sprechen. Und es gibt ein Bild, das ich schon sehr, sehr lange im Kopf habe, das mich wirklich seit vielen Jahren begleitet. Sie kennen das, in den Minen früher haben die Menschen kleine Kanarienvögel mitgenommen, weil diese kleinen Vögel haben eine kleine Lunge und atmen auch sehr schnell. Und im Moment, wo es eine Kohlenmonoxidvergiftung drohte, sind diese kleinen Kanarienvögel zuerst im Käfig umgefallen. Dann wussten die Menschen, wir müssen ins Freie, um uns zu retten. Und die kleinen Kanarienvögel von damals, das sind die Juden von heute. Was meine ich damit? Es ist fast schon ein Naturphänomen, es erwischt die Juden immer zuerst. Wenn es eine Schieflage in der Gesellschaft gibt, dann erwischt es die Juden zuerst. Nur dann wird es für den Rest der Bevölkerung auf kurz oder lang schlecht werden. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt sehr viele Mitglieder in der Gemeinde, die auch darüber nachdenken, wie lange bleiben wir noch in Deutschland? Wie lange können wir hier noch bleiben? Und wann ist der Zeitpunkt, an dem wir hier weg müssen? Und das ist nicht gut für unsere Demokratie, wenn sich eine Minderheit so bedroht fühlt. Jetzt rede ich als Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde, aber ich würde genau das Gleiche sagen, wenn es eine andere Minderheit treffen würde.
Was ist das größte Übel Ihrer Meinung nach in der ganzen Diskussion?
Also das größte Übel spontan, hätte ich gesagt, ist Nichtwissen oder Unwissen oder das bewusste Wegsehen oder ja, Polarisierung beginnt dort, wo Lernen verweigert wird. Und wir versuchen mit dem jüdischen Lehrhaus eben da entgegenzuwirken. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, der Kampf gegen Antisemitismus ist nicht ein Kampf, den Jüdinnen und Juden führen müssen. Natürlich unterstützen wir in Anführungszeichen, indem wir eben Bildungsformate anbieten, sowohl in der Reihe Tarbut, Zeit für jüdische Kultur, die im Herbst stattfindet, und natürlich ganzjährig im jüdischen Lehrhaus.
Und welche Veranstaltungen finden da statt?
Wir werden im kommenden Jahr Lesungen haben, also im ersten Halbjahr 26. Wir werden einen Vortrag von Stefan Kramer haben zum Thema Demokratie. Wir werden wieder Kochkurse und Tanzkurse auch haben, Hebräischkurse. Wir werden einen Vortrag, ein Tagesseminar zur jüdischen Geschichte in Amsterdam haben. Also für mich alles spannende Themen.
Und das ist schon mal sehr gut, was Sie machen können. Aber es zeigt sich ja auch immer wieder, dass das geringe Wissen über das Judentum, über die Geschichte der Juden und der Geschichte der Juden in Deutschland und der Kultur vorhanden ist. Sie können etwas tun mit dem jüdischen Lehrhaus, haben Sie gerade gesagt. Aber was könnte denn noch getan werden? Diese Frage, die stellt sich ja immer wieder, um mehr Wissen unter die Leute zu bringen, damit sie wissen wollen und lernen wollen. Also es gibt sicher einen bestimmten Prozentsatz, die sind nicht erreichbar, die wollen nichts lernen. Aber es gibt bestimmt die große Gruppe der Uninteressierten, nicht besonders Interessierten, aber der Erreichbaren. Oder haben Sie die schon aufgegeben?
Nee, aufgegeben nicht. Wir sind ja historische Optimisten. Aber tatsächlich haben wir als verhältnismäßig kleine jüdische Gemeinde auch tatsächlich ein Problem der Erreichbarkeit. Also wir sind auf sozialen Medien auch vertreten, Facebook und Instagram, wo wir auch versuchen, jüdisches Lebens jenseits der Sicherheitsschleuse auch abzubilden, wo wir also zeigen, es war Schabbat und was haben wir diese Woche erlebt, wie viele Schulklassen waren dort. Wir haben sehr viele angehende BKA-Beamtinnen und Beamten empfangen, das waren an der Zahl rund 600 im letzten Jahr. Also da sind wir schon, würde ich sagen, schon gut unterwegs und trotzdem haben wir ein Problem der Erreichbarkeit. Und ich weiß gar nicht, ob ich das richtig zitiere. Ich glaube, Einstein hat gesagt, es ist schwieriger, eine gefestigte Meinung zu ändern, als ein Atom zu spalten. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ich komme aber immer wieder darauf zurück, die anderen, also nicht die jüdische Gemeinde, sondern die helfen wollen.
Ja.
Was können die denn tun, um das Wissen zu verbreitern?
Also ich hatte sehr, sehr gute Begegnungen mit den Kirchen zum Beispiel, also auch im Rahmen eines Pfarrkonvents, wo also alle Pfarrerinnen und Pfarrer aus Wiesbaden da waren, wo man auch darüber gesprochen hat, was können die Kirchen tun. Wir haben schon seit Jahren immer wieder Kooperationsveranstaltungen. Unser Programmheft liegen auch in den Kirchen auch aus. Wir hatten sehr viele Gruppen an Konfirmandinnen, Konfirmanden. Also das läuft schon recht gut. Ich glaube, das ist kein 100-Meter-Sprint, das ist eher ein Marathon, den wir vor uns haben.
Ja. Und in dem Zusammenhang, wir hören ja immer wieder Betroffenheitsbekundungen von Politikern. Auch die Bildung spielt dabei eine Rolle, aber man hört nichts von Konsequenzen. Wir vernehmen eher eine symbolische Betroffenheit. Wie ist das für Sie?
Ja, also wir erleben tatsächlich so einen Peak an Betroffenheit am 9. November oder rund um den 27. Januar. Also 27. Januar, der Europäische Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer der Shoah, der 9. November zur Erinnerung an die Novemberpogrome. Ja, da laufen Kameras, da kann man im Kerzenschein auch kluge Sachen sagen. Das reicht uns tatsächlich nicht, das muss man einfach sagen. Und der Wunsch nach mehr Handlungsfähigkeit seitens des Staates, der ja auch einen Schutzauftrag hat für Minderheiten, zu der wir normal als Jüdinnen und Juden auch dazugehören, der müsste tatsächlich deutlicher ausgeprägt werden. Gleichzeitig haben wir gesehen, wie viele Organisationen verboten worden sind, sodass der Rechtsstaat schon durchgreift. Die Frage ist, ob es genug ist oder nicht. Darüber lässt sich bekanntlicherweise sehr, sehr gut streiten.
Ja, und die Frage ist, was kann denn der Einzelne tun? Also sollen wir Wiesbadener zu unseren jeweiligen Abgeordneten gehen und sagen, hört mal, hier muss mal was geschehen.
Ja, also ja, diese symbolische Betroffenheit ist irgendwann auch erschöpft, das muss man sagen. Und entscheidend ist eben, ob dauerhaftes Handeln daraus entstehen kann und nicht nur punktuell, wenn es gerade ja, der Kalender hergibt. Ja, also viele reden auch von Gedächtnistheater zum Teil oder Gedenkstätte sind Kranzabwurfstellen. Also man kennt all diese kritischer Umgang mit Erinnerungen. Und wir haben ja auch in Wiesbaden gesehen, wie sehr man sich schwer tut mit dem Umbenennen von bestimmten Straßennamen, die bekanntlich nach Nazis benannt sind. Das ist ein Problem. Da kann tatsächlich ja, jede einzelne Person etwas dazu beitragen, sei es im Ortsbeirat oder sich zu engagieren oder zu einer Ortsbeiratssitzung gehen und sagen, ich möchte aber nicht in eine Straße wohnen, die nach einem Nazi benannt ist. Das wäre doch vielleicht schon mal ein erster Schritt für das eigene Wohlergehen. Also ich möchte auch nicht in eine Straße leben, die nach einem Nazi benannt ist. Tut mir sehr leid. Ja. Oder es tut mir nicht leid.
Es ist Januar, es naht der 27. Der traditionelle Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, an die Shoah, die Vernichtung der Juden, die Sie eben so schön beschrieben haben, diesen Gedenktag. Gedenken, ich zitiere Sie mal, Gedenken der Juden sei eine Frage des Kalenders. Mhm. Also in diesem Jahr wird es auch wieder Veranstaltungen geben. Wie schauen Sie darauf?
Für uns enorm wichtig, weil ich denke, dass auch jede Generation sich an das erinnert, in Anführungszeichen. Viele Menschen müssen jetzt, waren ja auch nicht dabei, das ist einfach eine biologische Ursache. Wir sind selbst beteiligt an dieser Sache, an dieser Reihe mit mehreren Veranstaltungen auch in Kooperation mit den Kirchen, wo es auch im Umgang mit belasteter Kunst in evangelischen Kirchen zum Beispiel geht, in einem Vortrag und Diskussion. So, dass ich denke, dass solche Veranstaltungsreihen ja von einem sehr großen Trägerkreis ja auch getragen werden. Es sind ja unheimlich viele Institutionen und Privatpersonen, die sich dort engagieren. Und das ist schön zu sehen, dass es in Wiesbaden eben so ein solches Engagement auch gibt. Den gibt es, glaube ich, nicht in allen Kommunen in Deutschland, die auch so ein breit gefächertes Programm ja auch anbieten. Das ist schon sehr beeindruckend.
Was das Gedenken bzw. die Erinnerung betrifft, noch eine Frage zu den Stolpersteinen, die auf den Wegen vor den Häusern, in denen Juden gelebt haben, einmontiert werden, geworden sind. Sie sollen an die Deportation und Vernichtung und an die Namen der Bewohner erinnern. Die Stolpersteine werden kontrovers beurteilt, auch von jüdischer Seite. Die einen finden sie gut, die anderen schlecht. Sie sind der Auffassung, dass Andenken an die Juden werden dadurch mit Füßen getreten. Welcher Meinung sind Sie?
Ja, erstmal freue ich mich, dass wir im Judentum so vielfältige Meinungen haben dürfen. Und wir streiten auch ständig, das ist so eine ureigene jüdische Eigenschaft. Also wir streiten ergebnisorientiert, nicht kränkungsorientiert. Also wir schmeißen nicht mit Stühlen und Tischen um uns herum. Und das freut mich immer, wenn ich ja, diese Vielfalt im Judentum auch erleben darf. Wir sind auch in der Lage, über einzelne Begriffe auch Stunden, wenn nicht Tage zu streiten, über die Tora, über die Exegese, also die Auslegung der Schriften. Man muss dazu sagen, diese Stolpersteine ist ja kein jüdisches Projekt. Ja, und so, wie Sie sagen, gibt es welche dafür, dagegen. Der anderen ist es einfach egal und sagen, im Judentum haben wir eigene Formen des Erinnerns. Jude sein heißt sich erinnern, gedenken. Und wenn man sich unser Jahreskalender im Judentum anschaut, die Feste, die religiösen Feste, haben ja immer mit Erinnerung zu tun. Und auch das Erinnern an verstorbene Angehörige ist sehr, sehr jüdisch. Und das ist auch zum Ausdruck gekommen an der Gedenkstätte für die ermordeten Wiesbadener Juden, dass dort eben, das heißt offiziell ermordeten Wiesbadener Juden, aber da sind auch natürlich die Jüdinnen mit gemeint, da sieht man dieses namentliche Gedenken auch, das im Judentum sehr wichtig ist. Von daher könnte man meinen, dass die Stolpersteine ja das auch hergeben. Leider werden dort Begriffe verwendet wie Rassenschänder oder Asozialer, das ist also typisch Nazisprache auch von dem Erfinder der Stolperstein, Gunter Demnig. Und es wird ja nicht kontextualisiert in dem Fall. Das ist ein Stein, das 10 mal 10 cm ist oder so ähnlich. Und das ist schwierig. Ich glaube, wenn jemand, der von der Historie nicht viel weiß, also ich stelle mir vor, ein 16-jährige Person schaut sich das an und sagt, aha, der Jude mit dem Vor- und Nachnamen, der war ein Rassenschänder. Ich weiß nicht, ob das die Menschen so erreicht, wie das ursprünglich gemeint war. Ich bin schon oft gefragt worden, was ich davon halte. Und irgendwann hat mich jemand wirklich sehr lange mit dieser Frage genervt. Und es ist jetzt ein bisschen unschön, das zu sagen, aber ich wollte diese Person loswerden und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Weil diese Person hat von mir erwartet, dass ich mich unheimlich freue, dass jetzt Stolpersteine verlegt werden. Und das waren die ersten Stolpersteine im Rheingau und so weiter und so fort. Und mein Vorschlag war, weil die Person sagt, das wäre eine aufrichtige Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und das ist es sicherlich auch. Aber wenn das wirklich so aufrichtig ist, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, wäre vielleicht die Zeit gekommen, Stolperstein für Täter zu verlegen. Ja. Aber ich glaube, so weit ist die deutsche Mehrheitsgesellschaft noch nicht.
Und über die müsste man dann wirklich stolpern.
Über die sollte man stolpern. Und ich meine nicht, dass da steht mit Vor- und Nachnamen, sondern dass man durchaus einen Stolperstein haben könnte. Hier lebte ein SS-Obersturmführer, zuständig für die Deportation, Ermordung von 3000 Kindern zum Beispiel. Ja, weil das waren Menschen, die hier gelebt haben, auch in unserer Stadt.
Herr Landau, was wünschen Sie sich für 2026?
Ich habe so viele Wünsche, aber ich versuche das zusammenzufassen. Also ich wünsche mir eine Stadt, in der jüdisches Leben nicht erklärt oder gerechtfertigt werden muss, sondern selbstverständlich ist. Und ich wünsche mir eine Gemeinde, in der gerade unsere Mitglieder wieder mehr Leichtigkeit erleben und ohne diese ständige Frage nach Sicherheit im Hinterkopf.
Und wer nach der Sendung jetzt der Auffassung sein sollte, es wäre jetzt endlich mal Zeit, etwas über das Judentum zu lernen, was raten Sie?
Schauen Sie auf Facebook, Instagram, schreiben Sie uns eine E-Mail. Ich trage Sie gerne in unserem Newsletter ein. Besuchen Sie die Veranstaltung des Jüdischen Lehrhauses. Im Herbst starten wir wieder mit der Reihe Tarbut, Zeit für jüdische Kultur. Ich freue mich, wenn Menschen zusammenkommen. Ich freue mich, wenn wir diskutieren, wenn wir streiten, wenn wir gemeinsam lachen. Und wenn man endlich erfährt, dass Judentum nicht nur Shoah ist und Sicherheitsfragen, sondern Lachen, Essen, Humor. Und wir haben sehr viele Mitglieder, die ganz viele spannende Geschichten zu erzählen haben und junge Leute. Und ja, also ich glaube, dass wenn man das Judentum als etwas Lebendiges und sehr, wie soll ich sagen, auch sehr Innovatives erlebt, dann haben wir auch ein besseres Miteinander.
Danke Ihnen herzlich, Steve Landau.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Es ist eine große Freude, hier gewesen zu sein, und auch Ihnen alles Gute für das Jahr 26.
Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse haben an den Veranstaltungen zum 27. Januar, Informationen gibt es über die Internetseite der Stadt Wiesbaden. Und das Gespräch mit Steve Landau können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Musik. Hören Sie Sister Nagila, Shalom Alechem. Was heißt das, Herr Landau?
Shalom Alechem heißt Friede sei mit euch.